Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos.
Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
It has been one of the greatest honors of my life, truly, to serve as Vice President to our President Joe Biden. And it is my intention to go out and earn this nomination and to win.
So startet Kamala Harris, bisher Vizepräsidentin der USA, in den Wahlkampf um das höchste Amt ihres Landes. Und dieser Wahlkampf wird spannend. Eine schwarze Frau gegen einen weißen Mann. Jung gegen alt. Und eine ehemalige Staatsanwältin gegen einen verurteilten Straftäter.
Sie ist es also gewohnt, pointierte Fragen zu stellen. Sie kann Trump durchaus in die Mangel nehmen. Aber die Wahl wird entschieden in den Swing States. Und du musst eigentlich mit der Lupe hingucken. Wer hat dort die besseren Chancen?
Wir sprechen heute über mögliche Stärken und die größten Schwachstellen von Kamala Harris. Darüber, ob sie Donald Trump tatsächlich schlagen kann und ob sie zur ersten weiblichen Präsidentin der Vereinigten Staaten wird. Frank Herrmann, du berichtest für den Standard schon seit vielen Jahren über die USA. Du beobachtest jetzt sicher auch diesen Rückzug von Joe Biden. Wir haben gestern in einer Podcast-Folge schon ausführlich besprochen, wie es dazu gekommen ist. Aber wenn wir jetzt nach vorne schauen, dann hat der Kollege gestern im Podcast schon gesagt, die neue Präsidentschaftskandidatin für die Demokraten wird aller Wahrscheinlichkeit nach Kamala Harris, die bisherige Vizepräsidentin, weil ihr parteiintern jetzt niemand mehr reinpfuschen wird. Frank, siehst du das genauso?
Ich glaube ja. Es ist ja auf die Frage, ist eine Open Convention, ist ein Wahlparteitag, der in der offenen Auseinandersetzung versucht, die geeignete Bewerberin oder den geeigneten Bewerber zu finden. Ist das gut oder schlecht für die Demokratische Partei? Und ich würde darauf mit dem klassischen einerseits und andererseits antworten. Was für eine Open Convention, also für einen offenen Wettstreit ja im Grunde spricht, du würdest dann durch einen Härtetest jemanden herausfiltern, der tatsächlich mitzureißen versteht, der überzeugend argumentieren kann und der dann wahrscheinlich bei den Wählerinnen und Wählern am 5. November auch relativ gute Chancen hätte zu bestehen. Dagegen spricht natürlich, es ist relativ dicht schon am Wahltermin. Wenn die Demokraten jetzt ein Bild dieser inneren Zerrissenheit, der Flügelkämpfe, der Kontroverse der Öffentlichkeit abliefern, kann das eigentlich nur ein Eigentor werden. Aber das ist alles ja im Grunde eine rein theoretische Diskussion, die wir führen. Denn Kamala Harris braucht, wenn sie tatsächlich nominiert werden will, exakt die Zahl von 1976 Delegierten des Wahlparteitags. Bereits jetzt, Stand Dienstag früh, haben sich committed, also auf sie quasi verpflichtet, über 2700 Delegierte. Damit ist die Debatte eigentlich vorbei. Ganz abgesehen davon, dass die große Mehrheit der Parteiprominenz sich eindeutig hinter Kamala Harris gestellt hat, also Joe Biden natürlich, der sie ja aufs Tablett gehoben hat, Bill und Hillary Clinton, Nancy Pelosi, also viele große Namen sind inzwischen dabei und es gibt keinen erkennbaren Gegenkandidaten. Also auch die Leute, die Politikerinnen und Politiker, die vorher oder bis zum Sonntag als mögliche Präsidentschaftskandidaten der Demokraten gehandelt wurden. Ich nenne mal Gavin Newsom, den Gouverneur Kaliforniens. Ich nenne Gretchen Whitmer, die Gouverneurin Michigans.
Hi, Michigan Governor Gretchen Whitmer here. Today I am fired up to endorse Kamala Harris for President of the United States.
Die haben sich alle schon hinter Harris gestellt. Falls es noch zu diesem Wettstreit kommen sollte, müsste es jetzt jemanden geben, der den Hut in den Ring wirft. Und das kann noch geschehen. Interessant übrigens auch, dass Barack Obama sich zurückhält mit einer Empfehlung für Harris. Aber im Moment gibt es keinen Gegenkandidaten. Und wenn das so bleibt, ist Harris quasi durch. Dabei muss man nochmal das Prozedere vielleicht deutlich machen. Erst wenn sie auf diesem Wahlparteitag gewählt ist, oder vielleicht vorher, das wird auch noch diskutiert zurzeit, in einer virtuellen Befragung der Delegierten vor diesem Parteitag, erst dann ist sie die Kandidatin offiziell, vorher nicht.
Und der Parteitag wird im August stattfinden?
Ab 19. August in Chicago.
Folgen wir also der Mehrheitsmeinung in der Zwischenzeit und schauen wir genauer auf Kamala Harris hin. Ich kann gleich mal dazu sagen, ich habe im Vorhinein schon Videos gehört, wo es darum geht, wie man ihren Namen richtig aussprechen soll.
I tell you what it's not. It is not Kamala Harris. It is not Kamala Harris. It is Kamala Harris. According to her own memoir in 2019, Kamala Harris says, it's like the punctuation mark, comma, Kamala. Kamala Harris, Vice President of the United States. Thank you. Goodbye.
Ein Beispiel von der BBC in Großbritannien. Ich werde mein Bestes geben, heute richtig auszusprechen. Frank, was ist denn der Hintergrund von Kamala Harris? Was ist sie für eine Politikerin? Was ist sie für ein Mensch?
Also mit dem Namen, das finde ich übrigens auch, ja, eigentlich ist es nicht mehr lustig.
Kamala, you know what I said, Kamala, Kamala.
Trump hat schon vor Jahren versucht, sich über sie lustig zu machen, indem er nicht sie als Kamala ausgesprochen hat, sondern als Camellia oder als Camilla. Das wäre dann die Ehefrau des britischen Königs. Da werden wir noch viel erleben im Herbst, wirklich unter der Gürtellinie. Aber egal. Also Kamala Harris, das ist, glaube ich, Sanskrit und steht für Lotusblüte, der Name Kamala. Geboren 1964 in Oakland an der Bucht von San Francisco, also quasi progressives, liberales Amerika. Die Mutter, eine aus Indien eingewanderte Medizinerin, die sich auf die Behandlung von Brustkrebs spezialisiert hat. Der Vater, eingewandert aus Jamaika, ein Wirtschaftswissenschaftler, der später Professor an der Stanford University wird, einer der angesehensten Universitäten der Vereinigten Staaten. Kamala Harris studiert an der Howard University in Washington, D.C. Dann studiert sie Recht an der University of California, wird 2003 gewählt zur Bezirksstaatsanwältin von San Francisco. Sie ist die erste Frau und die erste Person of Color, wie die Amerikaner sagen, also die erste Person mit dunkler Hautfarbe, die dieses Amt bekommt. In diesem Job gewinnt sie ein Profil, von dem sie später sagen wird, tough on crime, also relativ hart im Umgang mit Kriminalität. Der linke Flügel der Demokratischen Partei ist damit nicht sehr glücklich gewesen und ist, glaube ich, heute noch nicht ganz glücklich damit. Das ist eine interessante Position, die sie doch deutlich in der politischen Mitte der amerikanischen Gesellschaft stehen lässt und nicht links.
Und dann geht Kamala Harris aus Kalifornien in die große US-weite Politik.
2016 gewinnt Harris dann die Wahl für einen der zwei Sitze, die Kalifornien im Senat der Vereinigten Staaten in Washington besetzen darf. 2019 tritt sie an, um Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei zu werden. Und sie sieht keinen Stich. Also sie versucht es irgendwie allen Flügeln in ihrer Partei recht zu machen. Dem linken, dem moderaten Flügel verzettelt sich mit Programmen, schiebt immer neue Positionen nach, ändert ihre Position relativ häufig zu verschiedenen Sachthemen und wird am Ende wahrgenommen als relativ beliebig und hat keine eigene Marke schaffen können in dieser Zeit. Und sie wirft das Handtuch, also sie steigt aus dem Rennen, bevor die ersten Vorwahlen überhaupt stattgefunden haben in Iowa. Das ist ein Kapitel, wo Skeptiker sagen, naja, sie gewinnt halt keine Wahl. Andere, zu denen gehöre ich, meinen, es kann ja Lerneffekte geben, gerade aus dieser Erfahrung, dass sie diese Erfahrung sich zu Gemüte zieht und sagt, okay, was mache ich diesmal anders?
Und dann beginnt schon diese Phase, die wir eh am besten kennen als dann bald Vizepräsidentin unter Joe Biden. Wie macht sie sich in der Phase?
Ja, der Rest ist ja bekannt. 2020 macht Joe Biden sie zur Kandidatin für die Vizepräsidentschaft. Joe Biden gewinnt die Wahl. Sie wird Vizepräsidentin und steht sehr im Schatten Bidens. Dieses Amt quasi im Nebenzimmer der eigentlichen Macht ist ein undankbares. Und es ist kaum Vizepräsidenten in der Vergangenheit gelungen, sich in diesem Amt zu profilieren. Biden überträgt ja noch dazu ein unglaublich schwieriges Portfolio, einen unglaublich schwierigen Job, nämlich die tieferen Ursachen der Einwanderung über die Grenze zu Mexiko, also die Südgrenze der Vereinigten Staaten, zu untersuchen und die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Also sie soll herausfinden, warum so viele Menschen aus Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras und so weiter in die USA kommen, die meisten ohne gültige Einreisepapiere, also irregulär über die Grenze. Und diese tieferen Ursachen zu bekämpfen und die Einwanderung einzudämmen, das schafft man einfach nicht. Also bei diesem Job, ich wage mal die These, konnte sie nur scheitern. Sie hat dann eine relativ unglückliche Figur abgegeben. Sie ist später an die Grenze gefahren, als es vielen auch in ihrer eigenen Partei lieb gewesen wäre. Sie wirkte so ein bisschen distanziert und sagte dann im Interview, naja, gefragt, warum sie noch nicht an der Grenze war. Das war gut 4 Monate nach Amtsantritt.
This whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border.
You haven't been to the border.
And I haven't been to Europe.
Naja, ich war ja auch noch nicht in Europa. Ein Satz, der an ihr hängen bleiben wird, weil das so eine gewisse Distanziertheit, auch vielleicht Dünnhäutigkeit signalisiert. Und ich bin sicher, dass Trump diesen Satz im Wahlkampf hoch und runter spielen lassen wird.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapid-response.
Frank, wenn wir jetzt auf den kommenden Wahlkampf schauen, den Harris vermutlich führen wird, was könnte denn da Ihre Marke sein, wie du es vorher beschrieben hast? Was sind Ihre Stärken? Was könnten Ihre Leibthemen sein? Mein Eindruck ist jetzt, sie ist eine sehr taffe Frau. Könnte sie sich zum Beispiel in Fernsehdiskussionen besser durchsetzen, als es Biden gemacht hat in den letzten Monaten?
Was ihre Stärke sein könnte, was sie auch im Wahlkampf gut rüberbringen könnte, ist ihre eigene Lebensgeschichte. Das Narrativ, das ja eigentlich ein zutiefst optimistisches ist. Wenn man es gegenstellt gegen die im Grunde sehr pessimistische Erzählung, die Donald Trump über Amerika erzählt, also ein Land, bei ihm klingt es ja fast am Rande des Abgrunds. Alles geht den Bach runter, nichts ist mehr so, wie es war. Wir werden überrannt von Menschen aus aller Welt, die also illegal über die Grenze kommen. Sie kann dieser doch sehr defensiven und sehr düsteren Erzählung etwas Positives entgegensetzen, anhand ihrer eigenen Lebensgeschichte. Also die Mutter aus Indien eingewandert, der Vater aus Jamaika eingewandert. Sie selbst steht ja typisch für diese American Meritocracy, auf die Amerikaner so stolz sind, auch wenn sie in der Realität nicht immer so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Also dass quasi die Besten über Bildung auch aus einfachen Verhältnissen oder auch aus Einwandererfamilien den Weg schaffen an die Spitze. Dafür steht sie und das kann sie erzählen. Und sie war, weil du gefragt hast nach Debatten mit Trump, sie macht sicher eine bessere Figur als Joe Biden im Juni, wobei das nun, ohne dass ich jetzt hämisch werden wollte, wirklich nicht sehr schwer ist. Sie war Staatsanwältin lange Jahre. Sie ist es also gewohnt, pointierte Fragen zu stellen, harte Fragen.
Attorney General Barr, has the president or anyone at the White House ever asked or suggested that you open an investigation of anyone? Yes or no?
Could you repeat that question?
I will repeat it.
Sie kann Trump durchaus in die Mangel nehmen bei solchen Debatten. Ich muss allerdings einschränkend hinzufügen, Fernsehdebatten entscheiden keine Wahl in den USA. Das Beispiel 2016, Hillary Clinton debattiert mit Donald Trump, ich glaube 3-mal im Fernsehen. Sie macht eigentlich immer die bessere Figur und die Wahl gewinnt am Ende Trump, was vermuten lässt, dass Debatten nicht die entscheidende Rolle spielen, es sei denn, jemand fällt da völlig aus der Rolle, so wie Biden Ende Juni blamiert sich durch Aussetzer, durch quasi ein Gefühl beim Wähler, dass er gar nicht mehr in der Lage ist, Sätze zu Ende zu bringen. Das wird bei ihr nicht der Fall sein, da bin ich mir ganz sicher.
Und inhaltlich wird das Thema Frauenrechte und Abtreibung zentral, oder sehe ich das falsch?
Das ist bei ihr ein zentrales Thema. Da steht sie auch, glaube ich, symbolisch als eine Frau, ist sie sehr viel besser geeignet, diesen Kampf zu führen, als es Joe Biden wäre. Also sie kann mobilisieren, gerade Frauen, die nicht einverstanden sind mit der Entscheidung des Supreme Court, des obersten Gerichtshofs der USA, die ja hinausläuft auf eine immer stärkere Einschränkung des Rechts auf Abtreibung. Da kann sie stark mobilisieren, das sollte man nicht unterschätzen. Ob das das wahlentscheidende Thema sein wird, wage ich zu bezweifeln. Das ist in amerikanischen Wahlkämpfen halt fast immer Bread and Butter, also Brot und Butter als quasi Synonym für die Wirtschaftslage und die Frage, wie fühlen Sie sich selbst? Also geht es Ihnen besser als vor 4 Jahren oder geht es Ihnen schlechter als vor 4 Jahren?
Und da haben wir gestern im Podcast schon gehört, gibt es sehr unterschiedliche Erzählungen. Donald Trump, der wirklich alles schlecht redet. Und wenn man auf die Zahlen schaut, ein Joe Biden, der dann gar nicht so eine schlechte wirtschaftliche Performance gehabt hat in den letzten Jahren. Frank, die Wirtschaft wird Kamala Harris jetzt nicht mehr beeinflussen können. Das ist ein potenzieller Schwachpunkt. Was sind denn sonst noch Schwächen von Harris? Wo könnte Trump da noch angreifen oder ansetzen?
Also ich glaube, man kann quasi als eine Erfahrung im Wesentlichen hernehmen, den Vorwahlkampf 2019 für die Wahl 2020, bevor sie ausgestiegen ist. Sie war inhaltlich vage, also sie war tatsächlich irgendwie, wurde als beliebig wahrgenommen. Ihr Wahlkampfteam war schlecht organisiert. Es gab Mitarbeiter, die sich dann hinterher darüber beklagten, wie chaotisch das dazugegangen sei. Das müsste sie natürlich auch anders machen. Und sie hat eine Schwäche, für die sie nichts kann. Das ist die Tatsache, dass sie Kalifornierin ist. Also sie kommt von der Westküste, wird wahrgenommen, zum Beispiel im mittleren Westen der USA, als relativ fernes Milieu. Silicon Valley, San Francisco, Los Angeles, Hollywood. Damit hat man in, ich sag mal, Decatur, Illinois, nicht viele Verbindungen zu diesem Milieu. Das kann sie auch nicht ändern. Man muss nur halt wirklich schon wissen, die Wahl wird nicht in Kalifornien entschieden, nicht in New York, sondern in den Swing States, von denen 3 im mittleren Westen der USA liegen, also im Rust Belt, im Rostgürtel der alten Industrie. Und dort darf sie nicht verlieren. Zumindest 2 der 3 Midwest Swing States muss sie gewinnen, sonst verliert sie das Rennen gegen Trump. Und da, glaube ich, kommt es sehr darauf an, welchen Running Mate sie ins Boot holt.
Da hat man auch schon mittlerweile öfters gehört, der Plan könnte sozusagen sein, sich jemanden zu holen, der sie sehr gut ergänzt. Also jetzt doch wieder auf einen weißen Mann zu setzen als Ergänzung, als Vizepräsident. Du hast doch vorher schon einige Namen angesprochen. Und bevor wir alle nochmal durchgehen, vielleicht die Frage, auf wen würdest du denn am meisten wetten, dass er Vizepräsident wird für Kamala Harris und warum?
Der von mir Favorisierte, also der, den ich am liebsten sähe. Das heißt jetzt nicht, dass ich dem die meisten Chancen zubillige unbedingt, wäre Mark Kelly, Senator aus Arizona. Mark Kelly ist Astronaut. Mark Kelly ist mit einem Space Shuttle ins All geflogen. Und er ist damit für Amerikaner quasi ein Hero, ein Held. In Amerika ist die Heldengeschichte immer eine besondere. Sie wird auch sehr gepflegt und sehr gern erzählt und oft wiederholt. Und Mark Kelly ist ein inzwischen schon älterer, weißer Mann, der schon vom Äußeren her auf einen älteren, weißen Mann in, ich sag mal, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin anders wirkt als eine Kamala Harris. Das mag man jetzt als ungerecht empfinden, aber das ist einfach die Realität. Der wäre ein sehr interessanter Kandidat für die Vizepräsidentschaft. Dann gibt es die Erwägung, jemanden zu nehmen, der einen Swing State vertritt, also einen dieser 6, 7, 8 am härtesten umkämpften Bundesstaaten, in denen sich die Wahl entscheidet. Da gibt es Josh Shapiro, den Gouverneur von Pennsylvania, der in Frage käme. Biden stammt ja aus Pennsylvania, er hatte dort gute Karten 2020. Wenn man als Demokratin gewinnen will, darf man Pennsylvania nicht verlieren, auf einen Nenner gebracht. Da wäre dann ein Lokalmatador wie der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, eine interessante Figur. Also jemanden, der in den Swing States des Rust Belt gut ankommt, wäre, glaube ich, ziemlich wichtig.
Josh Shapiro haben wir auch gestern schon gehört und ich will noch ganz kurz festhalten, der Kollege Eric Frey setzt auf Andy Beshear aus Kentucky. Also schauen wir, wer dann Recht behält mit der Vizepräsidentschaft oder Kandidatschaft unter Kamala Harris. Und jetzt Fazit zu Kamala Harris. Was sagst du? Hat sie Chancen, gegen Donald Trump zu gewinnen? Wird sie die erste weibliche Präsidentin der USA?
Sie hat jetzt natürlich so ein Hoch. Biden ist ausgestiegen, die Partei ist im Grunde erleichtert. Wenn man die Bilder sieht aus dem Wahlkampfhauptquartier Bidens, das ja jetzt ihr Wahlkampfhauptquartier ist, in dem sie begrüßt wurde.
I knew you were still there. You're not going anywhere, Joe.
I'm watching you, kid. I'm watching you, kid. I love you.
I love you, Joe.
Mit Jubel, also man sah ja die Erleichterung auf den Gesichtern der Freiwilligen, die die Kernerarbeit dort leisten. Das ist so ein Gefühl der Euphorie fast. Aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Das ist eine Momentaufnahme, das wird auch wieder anders werden. Ob sie diese Welle der Euphorie durchhalten kann bis zum 5. November, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und vielleicht sollte man hier noch eins anfügen. Die amerikanischen Wahlkämpfe beginnen ernsthaft am Labor Day oder nach dem Labor Day. Der Labor Day ist der erste Montag im September, ein Feiertag, quasi gefühlt das Ende des amerikanischen Sommers, der Sommerpause, der Sommerferien. Und dann beginnt der Ernst des Lebens. Und dann zählen die Umfragen. Bis dahin sind die, glaube ich, Schall und Rauch. Dann kann es Überraschungen geben. Es wird immer im Vorhinein schon gewarnt vor der sogenannten October Surprise, also eine große, bisweilen auch weltpolitische Überraschung im Oktober, die nochmal alles auf den Kopf stellt im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Also wir sind noch sehr, sehr weit von der Wahl. Was Kamala Harris jetzt schon mal als Thema ins Gespräch gebracht hat, ist sie, die Staatsanwältin, gegen Donald Trump, den ja in erster Instanz bereits schuldig gesprochenen Kriminellen. Nicht? Also der Prozess in New York, Schweigegeldzahlungen an Stormy Daniels, die Pornodarstellerin, die Trump, er wollte halt nicht, dass sie im Wahlkampf 2016 plaudert über diese angebliche Sexaffäre mit ihm. Sie wird dieses Thema natürlich bespielen.
Predators who abused women. Fraudsters who ripped off consumers. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type.
Ich weiß nicht, ob es am Ende in einem Wahlkampf, in dem es dann wahrscheinlich doch wieder um Bread and Butter vor allen Dingen geht, also um die gefühlte Wirtschaftslage, die gefühlte eigene wirtschaftliche, finanzielle Situation der Wählerinnen und Wähler, ob das die Hauptrolle spielt.
Aber das heißt, einen Tipp, ob sich Kamala Harris tatsächlich gegen Trump durchsetzen kann, kann ich dir nicht entlocken.
Nein, um ganz ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen skeptisch. Sie ist einmal zu Wahlen auf nationaler Ebene angetreten, 2019, als sie Präsidentschaftskandidatin werden wollte und hat es nicht nur nicht geschafft, sondern sie ist sang- und klanglos untergegangen. Das begründet bei mir eine gewisse Skepsis, ob sie es diesmal schafft. Andererseits hast du es zu tun jetzt mit einer 59-jährigen, sehr fitten Frau, die antritt gegen einen Donald Trump, der hoffte, den greisenhaft wirkenden Joe Biden zum Gegner zu haben und der jetzt plötzlich selbst der alte Mann ist, ne? Der älteste Kandidat, der jemals sich beworben hat für den Posten im Weißen Haus in der amerikanischen Geschichte. Das kehrt ja alles quasi um. Aber wie gesagt, die Wahl wird entschieden in den Swing States, sie wird entschieden in Wisconsin, in Michigan, in Pennsylvania, in Arizona und Nevada. Und du musst eigentlich mit der Lupe hingucken, um zu sehen, wer hat dort die besseren Chancen. Trump haben 2020, obwohl er mehrere Millionen Stimmen insgesamt in den USA weniger hatte als Joe Biden, einige 10.000 Stimmen gefehlt am Wahlsieg, weil eben in den Swing States der Abstand zu Joe Biden relativ gering war. Schon deswegen ein Tipp jetzt wäre, glaube ich, Unfug.
Es wäre ein historischer Sieg, die erste Frau im Oval Office. Und es ist ein spannendes Rennen. Vielen Dank, Frank Herrmann, für die Analyse.
Danke dir.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen unter anderem über die großen Versäumnisse beim Secret Service in den USA und über gefährliche Entwicklungen vom Neusiedlersee bis hin zur Adria. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Vielen Dank für jede Unterstützung und jetzt geht's gleich weiter.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapid-response.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der US-Secret Service hat beim versuchten Attentat gegen Donald Trump massiv versagt. Das räumt nun auch die Secret Service-Chefin Kimberly Cheadle bei einer Anhörung im Kongress ein. Konkret hätte es 2 bis 5 Hinweise auf den späteren Schützen gegeben, die Beamten hätten ihn aber nicht als große Gefahr wahrgenommen. Einige Fragen sind bei der Befragung auch noch offen geblieben, zum Beispiel jene, warum das Dach, von dem später geschossen wurde, unbewacht blieb. Und jetzt, ganz kurz vor Veröffentlichung dieses Podcasts, ist auch noch die Meldung reingekommen, dass Kimberly Cheadle, die Secret Service-Chefin, nach vielfachen Dementi nun doch zurücktreten soll. Aktuelle Updates dazu finden Sie auf der standard.at online. Zweitens, der Neusiedlersee im Burgenland leidet an der aktuellen Hitzewelle. Dort ist der Wasserstand gerade so tief wie schon lange nicht mehr. 9 cm fehlen konkret auf das langjährige Mittel des Wasserstands, das sagt eine eigens eingerichtete Taskforce. Bis jetzt wäre das allerdings noch nicht gefährlich, die Wasserqualität sei gut und auch für ein großes Fischsterben müsste der Wasserstand noch weiter zurückgehen, sagt der zuständige Beamte. Und drittens, dramatischer sieht es aktuell im Mittelmeer aus, konkret verzeichnet die Adria nämlich Rekordtemperaturen. Bis zu 30 Grad hat das Wasser dort schon erreicht. Das führt einerseits zu einem regelrechten Algenbefall, der sowohl Badegäste als auch Fischerboote gleichermaßen plagt. Und es fördert außerdem die Ausbreitung von Quallen und anderen gefährlichen Tieren, die aus tropischen Gebieten ins Mittelmeer einwandern. Welche Gifttiere die Adria konkret heimsuchen, dazu haben wir vergangene Woche schon einen Podcast gemacht, den werde ich nochmal in den Shownotes verlinken. Die Adria wird nun sehr genau von KlimaforscherInnen beobachtet, um zu sehen, welche Auswirkungen der Klimawandel sonst noch haben könnte. Noch eine Breaking News: Der vergangene Sonntag war der weltweit heißeste jemals gemessene Tag mit einer durchschnittlichen Temperatur von 17,9 Grad, aber eben als Durchschnitt auf die ganze Welt gerechnet. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der standard.at nachlesen. Wenn Sie noch Zeit für einen weiteren Standard-Podcast haben, dann empfehle ich unseren Finanzpodcast Lohnt sich das? Der beschäftigt sich in der aktuellen Folge mit der Frage, wie viel kostet heutzutage eine Hochzeit? Und Spoiler, wenn Sie die Folge gehört haben und heiraten wollen, dann werden Sie danach wahrscheinlich umso schneller mit dem Sparen beginnen. Lohnt sich das? Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Fragen, Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team schicken Sie gerne per Mail an podcast@derstandard.at. In dieser Folge haben Sie Audiozitate gehört und jetzt kommt mein tägliches Gedächtnistraining, nämlich von folgenden Medien. ABC, NBC, CNN, von der BBC in Großbritannien, vom Sydney Morning Herald sowie vom Guardian und vom Social-Media-Kanal von der Gouverneurin Gretchen Whitmer. Mitgearbeitet an dieser Folge meine Kollegin Margit Ehrenhöfer. Und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapid-response.